Wir haben heute Morgen das Buch Ruth vor uns. Das ist quasi eine Pflicht, die wir nachholen müssen, denn wir haben ja alle historischen Bücher bisher in der Übersicht behandelt, von 1. Mose bis 1. 2. Könige, Esra, Nehemia. Alles haben wir in der Übersicht gesehen, außer das kleine Buch Ruth, das eigentlich eine Art Anhang ist zum Buch der Richter. Ich lese zu Beginn das Kapitel 1 vor. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem Juda zog hin, um sich in den Gefilden Moabs aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi. Und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter von Bethlehem Juda. Und sie kamen in die Gefilde Moabs und blieben dort. Und Elimelech, der Mann Noomis, starb. Und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Und sie nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort bei 10 Jahren. Da starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb allein übrig von ihren beiden Söhnen und von ihrem Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gefilden Moabs zurück, denn sie hatte im Gefilde Moabs gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Und sie zogen aus von dem Ort, wo sie gewesen waren, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren. Da sprach Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, eine jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie, und sie erhoben ihre Stimme und weinten, und sie sprachen zu ihr: Doch, wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Und Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leib, dass sie euch zu Männern werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um eines Mannes zu werden. Wenn ich spräche, ich habe Hoffnung, wenn ich selbst diese Nacht eines Mannes würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr deshalb euch abschließen, dass ihr keines Mannes würdet? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es viel bitterer als euch. Denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten wiederum, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hing ihr an. Und sie sprach: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Kehre um, deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sprach: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen, und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und als sie sah, dass sie fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Und so gingen beide, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie nach Bethlehem kamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und sie sprachen: Ist das Noomi? Und sie sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Noomi, meine Liebliche, nennt mich Mara, die Bittere. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noomi, da der Herr gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat? Und so kehrte Noomi zurück und Ruth, die Moabitin, ihre Schwiegertochter, mit ihr. welche aus den Gefilden Moabs zurückkehrte. Und sie kamen nach Bethlehem beim Beginn der Gerstenernte. Das Buch Ruth kann man wie folgt zusammenfassen. Das Buch Ruth fällt in die von Anarchismus geprägte Zeit der Richter. 1,1 Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Die Zeit der Richter war eine Zeit der Anarchie. Der letzte Vers, der als Refrain 4-mal im Richterbuch vorkommt, Richter 21,25, in jenen Tagen war kein König in Israel, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das Buch Ruth bildet eine Brücke von dieser Periode bis zur Einführung des Königtums unter David und verbindet auf diese Weise das Buch der Richter mit den Büchern Samuel, Könige und Chroniker. Das ist also ein wichtiges Bindeglied in der Heilsgeschichte. Die Geschichte Ruths zur Zeit der Richter ist wie eine Perle auf schwarzem Hintergrund. Als wir das Buch Richter durchgenommen haben, haben wir gesehen, das war eine Zeit des totalen Zerfalls, und zwar immer tiefer, eine Zeit der Perversion und eben der Anarchie, und dann auf diesem Hintergrund eine so liebliche Geschichte wie die Geschichte Ruths. Das Buch Ruth zeigt, wie eine Familie aus dem Volk Gottes, die den ihnen von Gott angewiesenen Platz verlassen und gegen göttliche Verbote verstoßen hatte, unweigerlich unter Gottes Zucht kommen musste. Das ist Kapitel 1. Auf der anderen Seite erzählt es die Geschichte einer jungen Frau, die nicht zum Volk Gottes gehörte und dem wahren Gott einst fern war. Doch weil sie sich von ihren falschen Göttern abwandte und ihr Herz ganz dem Gott Israels weihte, kam sie unter den gewaltigen Segen des Herrn. Wir haben gelesen in Kapitel 1, wie Ruth entschieden war, nach Israel auszuwandern. Vers 16, aber Ruth sprach, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen, und wo du weilst, will ich weilen. Mein Volk, dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Das brachte sie unter den Segen Gottes. Sie wurde im Volk Gottes aufgenommen. Sie konnte also ins Judentum übertreten, als Moabitin, durfte eine glückliche Ehe mit Boas eingehen, einem Großgrundbesitzer in Bethlehem, wie wir noch sehen werden, und wurde schließlich in Bethlehem Stammmutter des Königs Davids. Das ist doch erstaunlich. Wir lesen dazu Kapitel 4, 17 bis 22. Ruth heiratet also in der Folge Boas, diesen Juden, in dem sie selbst Jüdin wird, und sie bekommt ein Kind. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, in dem sie sprachen, ein Sohn ist der Noomi geboren. Also quasi der Großmutter zugerechnet. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und so wurde also Ruth die Urgroßmutter des Königs David. Und dies sind die Geschlechter des Peretz. Peretz zeugte Hezron und Hezron zeugte Ram. Und Ram zeugte Aminadab und Aminadab zeugte Nachshon. Und Nachshon zeugte Salma und Salmon zeugte Boas. Und Boas zeugte Obed und Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Sie wurde die Urgroßmutter von König David. In diesem Zusammenhang ist das ja eine interessante Sache, weil heute die Frage, wer ist Jude, eine ganz brennende Frage ist. Gerade auch, wenn es darum geht, wer darf israelisches Bürgerrecht bekommen heute. Und da ist man sich nie einig geworden. Ben-Gurion hat gesagt, Jude ist, wer sich jüdisch fühlt. Aber so das Übliche ist, wenn man heute sagt, Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat oder eine jüdische Großmutter. Aber das bringt dann schon Probleme, wenn man sagen muss, der König David hat eine nicht-jüdische Großmutter. Beim Vater wird es ja so heute gerechnet, wenn nur der Vater Jude ist, die Mutter nicht, dann ist man nur Jude, wenn man das Judentum praktiziert. Aber wenn die Mutter jüdisch ist, dann ist man automatisch Jude. Natürlich hängt das damit zusammen, man hat heute keine Geschlechtsregister mehr und die Mutterschaft ist einfacher zu überprüfen als die Vaterschaft. Das liegt in der Natur. Aber man kann natürlich auch argumentieren, die Mutter prägt die Kinder mehr seelisch und in den Ansichten als der Vater oft. Und darum, also wenn die Mutter jüdisch ist, ist man automatisch Jude, ob man das Judentum praktiziert oder nicht. Nun, bei König David müsste man sagen, also sein Jude-Sein ist nach dieser Definition sogar problematisch. Denn seine Großmutter, eine Urgroßmutter war eine Moabitin. Aber das nur nebenbei. Also, sie wurde Stammmutter des Königs Davids und damit Stammmutter des Herrn Jesus Christus. Sowohl über die Königslinie von Josef, die beschrieben wird in Matthäus 1:1-17, als auch über die biologische Linie Marias, die beschrieben wird in Lukas 3:23-32. Nicht wahr? Über Boas und Ruth ging die Linie auf König David. Und da zweigt die Königslinie ab über Salomo. Und aus dieser Linie kommen alle judäischen Könige, die ein Recht hatten auf den Thron. Aber weiter aus dieser Linie kommt dann später Josef. Maria war aber aus einer Seitenlinie. Ein Sohn Davids hieß Nathan, also ein Bruder von Salomo. Und über diese Linie kommt man auf Maria. Also darum ist Ruth sowohl über die Königslinie des Josef, das ist die gesetzliche Linie, als auch über die biologische Linie Marias ist sie Stammmutter des Messias. Nebenbei gesagt, Josef, obwohl er aus der Königslinie war, hatte kein Anrecht auf den Königsthron. Denn der letzte König in dieser Linie vor der babylonischen Gefangenschaft, das war Jekonia, der wurde wegen seines gottlosen Lebens unter einen göttlichen Fluch gesetzt. Jeremia 22, letzter Abschnitt. Und dort wird gesagt, nie wird ein Same, also ein biologischer Nachkomme von Jekonia, auf dem Thron sitzen. Und darum hätte Josef nie König werden können, obwohl er aus der gesetzlich berechtigten Königslinie kommt. Maria hingegen kommt nicht aus dieser Linie, aber durch ihre Linie ist der Herr Jesus im biologischem, wirklichem Sinn ein Nachkomme Davids. Und das war ja Voraussetzung für den Messias. Im Psalm 132 wird David geschworen, dass der Messias ein Same von ihm, ein Nachkomme von ihm sein würde. Oder auch Jeremia 23, Vers 5 und verschiedene weitere Stellen sagen das. Nun, so ist der Herr Jesus Sohn Davids in wirklichem Sinn. Aber dadurch, dass Josef Maria geheiratet hatte, bekam der Herr Jesus juristischen Anspruch auf die Königslinie. Und weil er kein biologischer Nachkomme ist von Jekonia, gilt eben dieser Fluch ihm nicht. Und so hat er das Anrecht auf den Thron. Darum mussten Maria und Josef sich heiraten. Das ist wirklich ein ganz beeindruckendes Geheimnis, das hier so großartig gelöst worden ist. Und zwar durch die Jungfrauengeburt. Anders wäre es gar nicht gegangen. Also das zeigt uns schon mal die neutestamentliche Bedeutung des Buches Ruth auf, denn es führt uns nicht nur auf David, sondern letztlich auf den Messias. Und das ist doch wirklich bewegend. Eine Frau, die einfach so Sehnsucht hatte nach dem wahren und einzigen Gott, kommt auf völlig unerwartete Weise so unter den Segen Gottes, dass sie sogar die Stammmutter wird des Messias, also des Erlösers für Israel und für die Heidenwelt. Ein kurzes Wort zur Chronologie der Richterzeit. Aus Apostelgeschichte 13, 18 bis 22 sehen wir, dass die Zeit der Richter 450 Jahre gedauert hat. Die Chronologie ab dem Auszug aus Ägypten sieht ja so aus. 40 Jahre dauerte die Wüstenreise, dann kam die Eroberung des Landes, das wird nicht gesagt, wie lange das gedauert hatte, x Jahre. Von da an, nach der Eroberung des Landes Kanaans bis zum ersten Richter, Othniel, wird auch nicht gesagt, das ist y Jahre. Und dann kommt die Zeit der Richter von 450 Jahren, darauf folgte König Saul, der König, der von dem Volk gewünscht wurde, 40 Jahre. Und dann kam David, der König, den Gott einsetzen wollte, 40 Jahre. Nun, diese Zahlen X und Y, die kann man aber herausfinden. Wenn man 4. Mose 9, 1 mit Josua 14, 7 bis 10 vergleicht, ergibt sich X, die Zeit der Eroberung des Landes, gleich 6 Jahre. Und aus Richter 11, 26 und den vorhergehenden Kapiteln ergibt sich Y ist gleich 14 Jahre. Also so kann man das Buch Ruth einordnen in die Zeit zwischen Landnahme und Beginn des Königtums in Israel. Und zwar so, dass eben Ruth die Urgroßmutter Davids war. Wer hat das Buch Ruth geschrieben? Der babylonische Talmud im Traktat Baba Batra 14b sagt ausdrücklich, dass Samuel das Buch Richter und die nach ihm benannten Bücher Samuel geschrieben hat, aber eben auch das Buch Ruth. Und weil er ein von Gott beglaubigter Prophet war, wurde das Buch Ruth dann auch als kanonisches Buch im Judentum aufbewahrt. Samuel als Autor, das ist interessant. Wenn Samuel das Buch Ruth geschrieben hat, dann war das der Prophet, der David zum König gesalbt hatte. 1. Samuel 16. Und Samuel zeigt gerade durch das Buch Ruth, woher dieser König David kommt. Also er zeigt die exakte Herkunft des ersten von Gott eingesetzten, von Gott gewollt eingesetzten Königs. Wie wir das gesehen haben am Schluss von Ruth 4. Nun ein paar Besonderheiten im Buch Ruth. Zuerst mal zu ihrer Person. Es gibt zwei Bibelbücher, in denen jeweils eine Frau die Hauptperson darstellt. Ruth und Esther. Bibelbücher, die nach Frauen benannt sind. Ruth war eine Heidin, die einen jüdischen Königsahnen heiratete. Esther war eine Jüdin, die einen heidnischen König heiratete. Ruth entsprang einem Volk, das durch Lots Blutschande mit einer seiner Töchter entstanden war. 1. Mose 19, 37. Lot war ja ein Neffe Abrahams, der mit ihm damals aus Ur in Chaldäa, aus dem Südirak, ausgezogen war. Entgegen dem Willen Gottes. Denn Abraham sollte ja seine ganze Verwandtschaft verlassen. Aber Lot ging mit ihm. Und dieser Lot wählte ja schließlich im Land Kanaan Sodom als Wohnort. Und da wurden seine Töchter moralisch völlig verdorben. Als Gott Sodom zerstören wollte, flüchtete Lot, der eigentlich all diese Unmoral massiv abgelehnt hatte in Sodom. 2. Petrus 2 liest man, tagtäglich hätte er seine Seele gequält durch das, was er sah und hörte in Sodom. Aber dann im Gebirge, in Sicherheit gebracht vor der Zerstörung Sodoms, geben die Töchter Lots, die keinen Mann hatten, aber unbedingt eben auf diesem Gebiet etwas wollten, gaben ihrem Vater Alkohol und jedes Mal hat dann eine der Töchter in 2 Nächten Blutschande mit dem Vater getrieben. Und aus dieser Beziehung entstanden 2 Söhne. Der eine war eben Moab, der Stammvater der Moabiter. Aus diesem Volk kam Ruth. Und der andere war dann der Stammvater der Ammoniter. In Nordjordanien waren die angesiedelt. Der Städtename Amman kommt noch von Ammon, erinnert noch daran. So sind also die Nordjordanier, die ursprünglichen, entstanden. Moab selber liegt in Mitteljordanien, also zwischen Ammon im Norden und Edom im Süden. Aus einer solchen Beziehung, oder aus einem solchen Volk ist Ruth hervorgekommen. Ein Volk, das nicht nur einen Ursprung in der Blutschande hatte, sondern das Israel zu Götzendienst und Hurerei verleitet hatte. Kurz vor der Landnahme am Ende der Wüstenwanderung. Beschrieben in 4. Mose 25, 1. Die Moabiter sahen, wenn Israel kommt, wir haben keine Chance militärisch. Die haben jedes Hindernis haben die überwunden seit Ägypten. Und dann haben sie einen bösartigen Propheten und Wahrsager geholt, Bileam, und der hat dann gesagt, ja, also ich kann dieses Volk nicht verfluchen, aber ich gebe euch einen Tipp, ihr müsst sie einfach verführen und dann kommen sie automatisch unter Gottes Gericht. Und das haben die Moabiter gemacht, die haben die Israeliten eingeladen zu ihren Partys, ihren Götterfesten und haben dieses Volk wirklich in Unmoral hineingestürzt. Aber Moab kommt, die Moabitin Ruth kommt aus einem solchen Volk, sie aber ist ein Vorbild von reiner Liebe und Treue. Das ist großartig. Und das zeigt auch, wir müssen uns nie Gedanken machen über unsere Herkunft. Es gibt Leute, die schubladisieren sich und denken, ich komme daher und darum bin ich so und das bedingt mich. Und es gibt auch psychologische Richtungen, die einem richtig dahin bringen, sich wirklich da in einem Käfig zu fühlen. Aber die Bibel zeigt uns, dass jeder eine Chance hat, ein Leben, ein von Gott erfülltes Leben zu führen, ein von Gott gesegnetes Leben zu führen, wie Ruth, woher man auch immer kommt. Das spielt keine Rolle. Dritter Punkt zu Ruth. Die Moabiter waren aufgrund ihrer Feindschaft gegen das auserwählte Volk Gottes bis zur 10. Generation aus der Versammlung des Herrn ausgeschlossen. Dieses Gesetz wird beschrieben in 5. Mose 23, 3 bis 6. Also bis in die 10. Generation soll kein Moabiter in die Versammlung des Herrn kommen, also in den Tempeldienst in Israel, zum Tempeldienst in Israel. Nun, Ruth kommt aus einer Generation, die offensichtlich noch vor der 10. Generation war, seit diesem Gesetz durch Mose. Aber man muss das wohl so verstehen, dass dieses Gesetz sich nur auf die Männer bezieht. Aber dennoch, wenn so ein ausdrückliches Gesetz, was für andere Nationen nicht so galt, für die Moabiter speziell galt, dann ist es umso spezieller, wie Ruth hier in diesem Buch beschrieben wird, wie sie aus dem moabitischen Volk kommt und voll ins jüdische Volk integriert wurde. Vierter Punkt, den haben wir eigentlich schon gesehen. Ruth wurde, obwohl sie eine Heidin war, Stammmutter des Messias. Was ausdrücklich in Matthäus 1, 5 erwähnt wird. Wir schlagen auf. Es ist ungewöhnlich, wenn in Geschlechtsregistern Frauen erwähnt werden. Weil die legale Linie erfolgt in der Bibel jeweils über die Väter. Aber gerade in Matthäus 1 werden 4 Frauen erwähnt im Geschlechtsregister. Und wenn man diesen 4 Frauen nachgeht, dann sieht man, es gibt einen guten Grund dafür. Denn in Verbindung mit jeder Frau sieht man das Problem der Sünde und im Gegensatz dazu Gottes Gnade, die dem sündigen Menschen entgegenkommen kann. Also das Matthäusevangelium beginnt genau mit dem Geschlechtsregister so und betont, in dem Kommen des Messias kommt uns diese Gnade Gottes entgegen, diese Gnade, die gerade mit diesen 4 Frauen besonders hervorgestrahlt hatte, schon im Alten Testament. Ich lese Matthäus 1, 5. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Jesse, sie ist Isai. Jesse aber zeugte David, den König. Nun sehen wir, aus welcher Linie Boas kommt. Er stammt ab von Salmon und das war der Mann der Ruth, der Mann der Rahab, diese Hure, die verschont worden ist bei der Zerstörung Jerichos, bei der Landnahme. Aber wie man nachlesen kann in Josua 2, diese Frau hatte auch in dem Gott Israels den einzig wahren Gott erkannt. Und darum hat Gott diese Frau und ihre Familie verschont, sogar noch im letzten Moment, wo Gottes Gericht über die kananitische Kultur kommen musste, wegen ihrer Perversion und wegen ihren Kindermorden. Im letzten Moment erfährt diese Rahab Gottes Gnade und auch sie wurde ins Judentum aufgenommen, als kananitische Heidin, die wirklich ganz unten war, was die Moral anbetrifft. Sie war eine Prostituierte. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, im Alten Testament in Josua 2, dieses Wort meint eigentlich einfach eine Wirtschaftsinhaberin. Nein, in Hebräer 11 wird für Ruth das ganz eindeutige Wort auf Griechisch gebraucht, Porne. Von daher kommt ja auch Pornografie. Sie war eine Porne, eine Hure. Und kam zur Bekehrung, wurde in den Stamm Juda aufgenommen und durfte Salmon heiraten. Und noch mehr, wurde dadurch Stammmutter von Boas, David und dem Messias. Das ist gewaltig. Das ist Gottes Gnade, die da hervorleuchtet. Nächster Punkt, wenn Ruth die Hauptperson ist in dem vorliegenden Buch, so werden aber noch 2 weitere Frauen erwähnt, die ganz wichtig waren. Orpa. Orpa stellt dar die Weltliche, deren Herz an den Götzen dieser Welt hängt. Sie wollte zwar auch zurück nach Israel mit Naomi, aber Naomi hat sie dann überzeugt, geh doch zu deinem Volk, heirate dort einen Mann und geh zurück zu deinen Göttern. Das ist eigentlich unerhört, dass Naomi, die den wahren Gott kannte, ihr wirklich so zum Fallstrick wurde, indem sie sogar sagte, geh doch zurück zu deinen Göttern. Und so ist sie gegangen. Im Gegensatz eben zu Ruth. Ruth ist die Treue, die bereit ist, alles daran zu geben, um mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft zu haben. Naomi ist die Frau, die vom Weg abkam, aber durch viel Leiden hindurch wiederhergestellt wurde. Zu Orpa möchte ich eine Stelle lesen aus 2. Timotheus 4. Sie kannte den wahren Gott und wollte eigentlich auch in das Land des wahren Gottes gehen, aber die Argumente von Naomi haben sie schließlich überzeugt, dass es doch nicht unbedingt nötig ist. 2. Timotheus 4, Vers 9. Paulus schreibt aus der Todeszelle in Rom an seinen Freund Timotheus: Befleißige dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Demas war ein missionarischer Mitarbeiter von Paulus. Und plötzlich hat er so das Leben in dieser Welt so toll gefunden und hat dann die Missionsarbeit aufgegeben. Ganz tragisch für Paulus in der Todeszelle, so eine schlimme Erfahrung zu machen. Aber hier haben wir so gewissermaßen den Geist von Orpa. In Verbindung mit Ruth möchte ich eine Stelle lesen in 2. Korinther 5, den Vers 15. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Das war wirklich ihr Anliegen. Ich möchte mit diesem Volk Gottes, möchte ich mich vereinigen und ich möchte dem Gott Israels anhangen. Und das Risiko war, dass sie nie mehr heiraten könnte, obwohl sie eine junge Frau war. Naomi hat sie ja überzeugen wollen, geh doch zu deinem Volk zurück und da kannst du dann wieder einen Mann finden und du kannst da Ruhe finden. Sie hat ja das sogar so schön formuliert, Kapitel 1, Vers 9. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Also, geh nach Moab, in die moabitische Gesellschaft zurück und dann kannst du dort wieder einen Mann heiraten und dann kommst du so innerlich zur Ruhe. Aber Ruth war also bereit, nein, ich gehe dem Gott Israels nach, auch wenn ich nicht mehr heiraten kann. Also das Heiraten war für sie nicht erste Priorität im Leben. Für Orpa war das ein Argument, natürlich, ich muss doch wieder heiraten. Und dann ging sie zu ihren Göttern. So eindrücklich, dass dann Gott Ruth trotzdem einen Mann gegeben hat, und zwar nicht irgendeinen, sondern einen Mann, der wirklich ein Mann Gottes war, das ist Gottes Güte und Souveränität. Aber damit hat Ruth nicht gerechnet. Natürlich ist es so, heiraten bringt eine innere Beruhigung. Das ist wirklich so, solange man nicht verheiratet ist und immer noch die Frage vor sich hat, das ist immer eine gewisse Beunruhigung. Wer könnte es sein? Und wann? Und wie? Das ist eine innere Beunruhigung. Effektiv, wenn jemand heiratet und die Sache ist eindeutig, wird dadurch eindeutig, da ist es überhaupt keine Frage mehr, kommt eine andere in Frage. Nein, es ist überhaupt kein Diskussionsthema. Muss man gar nicht darüber nachstudieren. Oder kommt ein anderer in Frage, ist überhaupt kein Thema. Und so kommt man wirklich innerlich zur Ruhe. Und in diesem Zusammenhang ist es doch vielleicht noch ein guter Hinweis, wenn jemand einen vollzeitlichen missionarischen Dienst tun möchte, dann ist es eigentlich sehr nützlich, wenn zuerst die Frage des Heiratens geklärt ist. Also, wenn jemand wirklich ruhig ist, ich sollte ehelos bleiben, nach 1. Korinther 7 ist ja das möglich, wenn man von Gott auch diese innere Ruhe dabei bekommt. Oder wenn man den Eindruck hat, nein, ich bin wirklich bestimmt, dass ich heiraten sollte. Aber wenn diese Frage geklärt wird, dann kann man den Dienst für Gott viel besser tun, weil da eine innere Ruhe ist, die Sache ist abgeschlossen. Und darum hat also dieses Ruhefinden hat schon eine besondere Bedeutung, da in Ruth 1, Vers 9. Und wir sehen dann schließlich im Verlauf des Buches, wie Ruth eben effektiv zur Ruhe kommt in ihrer Verbindung mit Boas. Aber das war eben nicht das quasi das Thema in ihrem Leben, das alles bestimmte und sogar die Frage im Blick auf die Gemeinschaft mit Gott sogar bestimmte. Letzter Punkt zum Thema Ruth als Person. Ruth steht in leuchtendem Gegensatz zu Tamar. die zur Erfüllung der Leviratspflicht Judas schändliche Methoden angewendet hatte. Es ist ja so, Boas stammt ja von Juda ab. Und Tamar war genau in dieser Situation, dass sie kinderlos war. Und eigentlich hätte Juda dann die Pflicht gehabt, Tamar zu heiraten, dass aus dieser Linie Nachkommen entstehen könnten. Aber Juda wollte das nicht. Und Tamar hat sich dann als Hure verkleidet und hat Juda dazu gebracht, eben mit ihr Verkehr zu haben. Und aus dieser Linie ist dann die Linie weitergegangen. Bis auf Boas, bis auf David und so weiter. Also ganz schrecklich. Und Tamar war also gewissermaßen aus dieser auserwählten Familie Gottes, aber die Leviratspflicht wurde auf so schändliche Weise, wurde die dann realisiert. Während Ruth, die eine Heidin war, es eben auf so gottgemäße Weise gemacht hat. Was die Leviratspflicht ist, für die, die es noch nicht wissen, wir kommen darauf ausführlich zu sprechen. Im Verlauf des Weiteren. Also, mal bis dahin auf dem Blatt. Und jetzt gehen wir zu Kapitel 1. Es beginnt also damit, dass in der Richterzeit eine Hungersnot im Land Israel war. Elimelech wohnte in Bethlehem, Juda. Und er hat sich gesagt, ja, wenn wir hier Hungersnot haben und auf der anderen Seite in Jordanien, in Moab, da gibt es genügend zu essen, ja, dann gehen wir ins Nachbarland rüber und wir könnten ja immer noch später dann wieder zurückkehren. Das war so seine Überlegung. Und da ging er mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen, Machlon und Kilion, dorthin. Aber das führte ja dazu, dieser Aufenthalt wurde lang, 10 Jahre lang. Und diese Söhne wollten ja auch mal heiraten. Und da hätte Elimelech vorher denken müssen. Wenn er nach Moab geht, dann ist es nicht möglich, innerhalb des Volkes Gottes zu heiraten. Aber das Risiko nahm er auf sich. Obwohl es ganz deutlich gegen Gottes Gedanken war, denn nach dem Gesetz Mose, kann man nachlesen, zum Beispiel 5. Mose 7, die Heirat eines Israeliten sollte immer innerhalb Israels stattfinden, nie mit heidnischen Nationen. Das entspricht übrigens dem neutestamentlichen Gebot in 2. Korinther 7, 2. Korinther 6. Dort heißt es in Vers 14, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, ein Name für den Teufel, oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Also ein Gläubiger darf nicht in einem ungleichen Joch mit einem Ungläubigen stehen. In Israel war es ja gemäß dem Gesetz verboten, 3. Mose 19, 19 und 5. Mose 22, 10, es war verboten, 2 verschiedene Tiere zusammen zu jochen bei der Arbeit. Zum Beispiel einen Ochsen und einen Esel. Das war ein ungleiches Joch. Und das wird hier als Bild aufgenommen. Ein Gläubiger darf nicht zusammengejocht sein mit einem Ungläubigen. Das heißt, keine Ehe eingehen mit einem Ungläubigen. Es können auch andere Verbindungen noch sein. Außer der Ehe. Aber die Ehe, ganz klar, ist ein göttliches Gebot. Ein Gläubiger darf nicht einen Ungläubigen heiraten. Es geht überhaupt nicht um die Frage, wenn dann ein Ehepaar ist und dann bekehrt sich der eine, dann wird dann ganz klar gesagt in 1. Korinther 7, das ist kein Scheidungsgrund. Und es wird auch erklärt, dass es also eine ganz besondere Chance ist für den ungläubigen Ehepartner oder die Ehepartnerin, um zum Glauben zu kommen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wenn ein Gläubiger vor der Frage der Eheschließung steht, dann sagt die Bibel ausdrücklich, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das ist ein göttliches Gebot. Wer das also nicht einhält, der verstößt gegen ein göttliches Gebot. Ich habe das mal erlebt in der Seelsorge, dass jemand dieses Problem hatte, wollte die Ehe schließen mit einem Ungläubigen. Ich habe dann nochmals verwiesen auf 2. Korinther 6. Und dann kam die Antwort, ja, das stimmt im Prinzip schon, aber ich habe durch eine Vision, habe ich eine Bestätigung, dass in meinem Fall der Weg doch richtig ist. Und es war eine Ehe mit einem Moslem. Und kurz nach der Eheschließung kam dann schon die Katastrophe und die Tränen. Also es ist ein göttliches Gebot, das kann man auch nicht mit angeblichen Visionen von Gott, kann man das auch nicht aufheben. Also, Elimelech machte sich in dieser Hinsicht offensichtlich keine Gedanken. Ihm war wichtig, wir entfliehen dieser Hungersnot. Aber er hätte sich als Israelite, als Jude überlegen können, warum gibt es eigentlich eine Hungersnot? 5. Mose 11, da hatte ja Generationen zuvor Mose erklärt, wann kommt eine Hungersnot? Ich lese 5. Mose 11, Vers 13. Und es wird geschehen, wenn ihr fleißig auf meine Gebote höret, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, so werde ich den Regen eures Landes geben zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen. Der Frühregen ist übrigens der Regen, der einsetzt im Herbst, so zweite Hälfte Oktober nach dem Laubhüttenfest. Und dann geht dieser Regen die ganze Regenzeit hindurch, das ist der Winter, bis zum Frühjahr. Und die letzten Regengüsse zum Frühjahr hin, die werden genannt Spätregen. Also der Frühregen markiert den Beginn der Regenzeit, der Spätregen das Ende im Frühjahr. Und dann kommt die Gerstenernte und etwas später die Weizenernte. Den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst. Und ich werde deinem Vieh Kraut geben und auf deinem Felde und du wirst essen und satt werden. Hütet euch, dass euer Herz nicht verführt werde und ihr abweicht und anderen Göttern dienet und euch vor ihnen bücket und der Zorn des Herrn gegen euch entbrenne und ihr den Himmel verschließe, dass kein Regen sei und der Erdboden seinen Ertrag nicht gebe und ihr bald aus dem guten Land vertilgt werdet, das der Herr euch gibt. Also, es war ganz klar in der Tora vorausgesagt, wenn das Volk Gottes untreu wird, dann gibt Gott Hungersnot. Elimelech hätte sich fragen müssen, wie weit habe ich mich persönlich verschuldet, dass es eine Hungersnot gegeben hatte. Es wäre also darum gegangen, dass das Volk umkehrt. Das war die Zucht Gottes, aber was er versuchte, war, der Zucht Gottes zu entfliehen. Und das können wir auch. Wir können auch unter die Zucht Gottes kommen. Das müssen uns nicht die anderen Leute sagen, wann wir unter der Zucht Gottes stehen. Die können sich auch irren und uns etwas anhängen, was gar nicht ist. Aber wir selber wissen im tiefsten genau, wann es Gottes Zucht ist. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, wie man das elegant oder geschickt, wie man dieser Zucht entgehen kann. Das hat Elimelech gemacht, obwohl sein Name bedeutet Eli, mein Gott, Melech. Mein Gott ist König. Also sein Name war so ein Bekenntnis zur Autorität Gottes. Aber er wollte der Autorität Gottes entgehen mit dem Ausweichen nach Moab. Man kann das übrigens auch schön anwenden auf eine Gemeindesituation. Bethlehem, das war ihr Wohnort. Bethlehem bedeutet, ich habe das auf dem Blatt in der Mitte auf Seite 2, Bethlehem bedeutet Haus des Brotes. Bethlehem. Oder schön deutsch, Brothausen. Bethlehem hat sehr fruchtbare Felder rundherum, liegt aber gerade an der Grenze zur Wüste Judäa. Also man kann in Bethlehem so ganz schön den, den krassen Unterschied zwischen Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit sehen. Aber Bethlehem war eben das Brothausen im Gegensatz zur Wüste. Also eine örtliche Gemeinde ist auch ein Brothausen, ein Bethlehem, ein Ort, wo wir von Gott genährt werden. Aber in einer Gemeinde kann plötzlich Hungersnot entstehen. Dass man sich sagen muss, ich bekomme nichts mehr, habe keine Nahrung. Und dann wäre eben der Punkt, nicht, dass man einfach davonläuft, sondern dass man sich fragt, und auch die anderen Geschwister fragt, was ist eigentlich der Grund für diese Zucht Gottes? Wir müssen umkehren. Aber Elimelech machte keine Anstalten, da die gemeinsame Verantwortung wahrzunehmen für die Bethlehemiter. Er ging einfach. Tschüss. Ich gehe an einen anderen Ort, wo es eben Nahrung gibt. Aber er wollte nicht an dem von Gott angewiesenen Platz bleiben, ging woanders hin und seine ganze Familie kam unter eine bittere Zucht des Allmächtigen, die noch bitterer war, als was man in Bethlehem erlebte. Es ist Zeit für Pause. Wir sind stehen geblieben bei der Familie Elimelechs, die der Zucht Gottes elegant entgehen wollte. Also es kam, wie es kommen musste. Die beiden Söhne wollten heiraten und brachten moabitische Frauen nach Hause. Und schließlich starb Elimelech und starben auch die beiden Söhne. Naomi blieb als Witwe völlig allein mit ihren Schwiegertöchtern übrig. Und in dieser Zeit hört sie, dass Gott Israel heimgesucht hat. Vers Kapitel 1, 6 am Schluss. Denn sie hatte in Gefilde Moabs gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Brot in Brothausen. Übrigens ist es ja auch kein Zufall, dass der Herr Jesus später in Bethlehem geboren werden sollte. Wie das der Prophet Micha, Kapitel 5, Vers 1, im 8. Jahrhundert vor Christus bereits vorher gesagt hatte. Also aus Brothausen sollte der kommen, der später von sich sagen konnte, Johannes 6, Vers 35, Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Oder in Vers 32, Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Moses hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Also Gott hatte damals Bethlehem heimgesucht, um Brot zu geben. Aber Jahrhunderte später hat er wieder Bethlehem heimgesucht, um seinem Volk Brot zu geben, indem er das Brot aus dem Himmel nach Bethlehem gesandt hatte. Sie sieht also, die Zucht im Land ist vorbei. Jetzt möchte ich wieder zurückkehren. Das muss man positiv werten, dass sie wieder zurückkehren wollte. Denn sie hätte sich ja sagen können, gut, ich bin da abgegangen, die anderen habe ich da in der Not zurückgelassen und jetzt, wo es plötzlich gut geht, komme ich wieder zurück. Aber gerade dieser Punkt, zurückkommen und zugeben, ja, dieser Weg vorher war falsch, das zeigt gerade Größe. Und so war sie also bereit, zurückzukehren und nicht einfach da im Moabiterland zu bleiben. Aber eben ihr geistlicher Zustand ist nach wie vor fragwürdig. Eben, dass sie die Schwiegertöchter zurückschickt zu ihren Göttern, ist eigentlich unglaublich. Das ist so quasi, das sind die Götter für euch und wir haben den Gott Israels, so gewissermaßen. Jeder kann so nach seiner eigenen Fasson selig werden. Aber wir müssen uns im Klaren sein, diese Frau ist vom Weg abgekommen. Und nun durch diese Kapitel hindurch sehen wir, wie Gott diese Frau wiederherstellt. Aber Ruth ist darum ein umso leuchtenderes Beispiel. Sie will um jeden Preis dem Gott Israels treu sein und mit ihm Gemeinschaft haben. In Vers 19 kommen sie dann beide nach Bethlehem. Die ganze Stadt kommt in Bewegung. Sie kennen sie noch nach all diesen Jahren. Ist das nicht Naomi? Naomi ist ein schöner Name. Er heißt meine Liebliche. Aber sie sagt, nennt mich nicht mehr so. Nennt mich Mara, Bittere. Die Erklärung in Vers 20 ist aber traurig, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Und 21b, warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat? Sie sagt nicht, ich bin auf einem falschen Weg gewesen und darum habe ich viel Bitterkeit sehen müssen. Es tönt fast noch so, wie wenn sie Gott anschuldigt für all das Bittere, das sie im Moabiterland erlebt hat. Übrigens, die Namen der Söhne, die sind eigentlich auch interessant. Machlon hieß ja der eine, das heißt der Kranke, und Kilion, der Verschmachtende. Und beide sind im Moabiterland gestorben. Orpa bedeutet die Hartnäckige. Und sie blieb im Götzendienst. Ruth kann man übersetzen mit Freundin. Und sie hat sich eben an den Gott Israels förmlich gehängt und kam so unter den Segen Gottes. Nun kommt sie also zu Beginn der Gerstenernte. Da sind wir im Monat Nissan. Die Gerstenernte wird nämlich eingeleitet in der Passawoche, wird zum ersten Mal Gerste geschnitten. Und zwar werden da die Erstlinge der Gerste zuerst geschnitten am Tag nach dem Sabbat, heißt es in 3. Mose 23. Und erst nachher darf man überall im Land Gerste ernten. Vor diesem Zeitpunkt nicht. Also wir sind hier genau Mitte Nissan. Der Monat Nissan fällt auf März, April. Jetzt lese ich Kapitel 2. Und Naomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus dem Geschlecht Elimelechs. Und sein Name war Boas. Boas bedeutet, in ihm ist Stärke. Beziehungsweise in ihm, das heißt dem Gott Israels, ist Stärke. Und Ruth die Moabitin sprach zu Naomi, lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ähren lesen hinter dem her, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Und sie sprach zu ihr, gehe hin, meine Tochter. Und sie ging hin und kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sprachen zu ihm, der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter bestellt war, wessen ist dieses Mädchen? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus den Gefilden Moabs zurückgekehrt ist. Und sie sprach, lass mich doch auflesen und unter den Garben sammeln, hinter den Schnittern her. Und so ist sie gekommen und dageblieben von morgen an bis jetzt. Und was sie im Hause gesessen hat, ist wenig. Und Boas sprach zu Ruth, hörst du, meine Tochter? Gehe nicht, um auf einem anderen Feld aufzulesen. Und geh auch nicht von da weg, sondern halte dich hier zu meinen Mädchen. Deine Augen seien auf das Feld gerichtet, welches man schneidet, und gehe hinter ihnen her. Habe ich nicht den Jünglingen geboten, dich nicht anzutasten? Und wenn dich dürstet, so gehe zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knaben schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach zu ihm, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich achtest, da ich doch eine Fremde bin? Und Boas antwortete und sprach zu ihr, es ist mir alles wohl berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, indem du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Und sie sprach, möge ich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet, und doch bin ich nicht wie eine deiner Mägde. Und Boas sprach zu ihr zur Zeit des Essens, tritt hierher und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich zur Seite der Schnitter und erreichte ihr geröstete Körner. Und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und sie stand auf, um aufzulesen. Und Boas gebot seinen Knaben und sprach, auch zwischen den Garben mag sie auflesen, und ihr sollt sie nicht beschämen. Und auch sollt ihr selbst aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen und sie liegen lassen, damit sie sie auflese, und sollt sie nicht schelten. Und sie las auf dem Feld auf bis zum Abend, und sie schlug aus, was sie aufgelesen hatte, und es war bei einem Epha Gerste. Das ist 36,4 Liter. Und sie nahm es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte, und sie zog hervor und gab ihr, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie tat ihrer Schwiegermutter kund, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei ihr von dem Herrn, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Blutsverwandten. Und Ruth, die Moabitin, sprach, er hat auch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendigt haben. Und Naomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mädchen ausgehst, dass man dich nicht anfalle auf einem anderen Feld. Und so hielt sie sich zu den Mädchen des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendigt waren. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Bis dahin. Sie muss nun für den Lebensunterhalt selber sorgen, die Ruth, und nimmt wahr, was das Gesetz möglich gemacht hat. 3. Mose 23, schlagen wir auf, Vers 22. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, sollst du den Rand deines Feldes nicht gänzlich abernten und sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Armen und für den Fremdling sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Es gab also eine Sozialeinrichtung in Israel für Fremdlinge, für Ausländer. Ein aktuelles Thema heute, ja? Und so war es also für sie möglich, eben nach Israel zu kommen, ohne da zu verhungern. Sie konnte auf den Feldern, die geschnitten wurden, eine Nachlese halten und das durfte sie für sich nehmen. Wenn man das ganze Wirtschaftssystem Israels anschaut, wie das im Gesetz Mose festgelegt ist, da ist man eigentlich überwältigt. Es steht hoch erhaben über jeglichem kapitalistischen und auch über jedem kommunistischen System. Über den Kommunismus. Das Gesetz gab jeder Familie in Israel einen Grundbesitz. Also jede Familie ab der Landnahme sollte ein eigenes Grundstück haben. Es ist eine Lüge, was man in der Ideologie des Kommunismus gelehrt hat. Eigentum ist Diebstahl. Gott will das Privateigentum. Es ist kein Diebstahl, sondern wir nehmen es aus der Hand Gottes. Und dieses Privateigentum wird durch das Gesetz auch geschützt, indem bereits in den 10 Geboten das Stehlen und das Begehren des Besitzes des Nächsten ganz klar untersagt waren. Also Gott will Privateigentum und Gott schützt das Privateigentum. Aber es gab Regelungen im Gesetz, dass der Großgrundbesitz nicht sich beliebig ausdehnen konnte. Nehmen wir an, eine Familie wurde durch Krankheit und Schicksalsschläge in Bedrängnis gebracht, so konnten sie ihren Grundbesitz verkaufen. Aber, wie wir nun heute noch sehen werden, es gab eine Einrichtung, dass nahe Verwandte, der nächste Verwandte hatte die Möglichkeit, dieses veräußerte Grundstück wieder zurückzukaufen und für die Familie zu retten. Und jedenfalls, nach 3. Mose 25, konnte nach 50 Jahren, mit dem Jubeljahr, musste der verkaufte Besitz wieder an die alte Familie zurückgegeben werden. Das verhinderte, dass also reiche Leute beliebig Grundstück aufhäufen konnten, denn sie mussten nach 50 Jahren, war das sowieso wieder vorbei, sie mussten das alles wieder zurückgeben. Das verhinderte also, dass den übermäßigen Kapitalismus, dass nur ein paar wenige, die haben alles und die anderen haben nichts. Und auf der anderen Seite, es gab noch weitere Regelungen, zum Beispiel durfte man den Armen zwar Geld leihen, aber keine Zinsen erheben. Ja, gerade wenn arme Leute, die müssen alles verkaufen, dann müssen sie Geld aufnehmen, aber dadurch, dass sie wieder Zinsen bezahlen müssen, kommen sie noch mehr in die Schuld hinein. Und so entsteht das Proletariat. Die arme Masse, die nichts hat und die letztlich von den Großkapitalisten unterdrückt werden kann. Aber gerade das Gesetz Mose hat dies so geregelt, dass es nicht zur Entstehung eines Proletariats in Israel kommen konnte. Wunderbar. Und dann eben auch, wir haben nur jetzt etwas gesehen, es gibt noch viele Einrichtungen mehr. Für Ausländer, für Arme gibt es ganz bestimmte Sozialversicherungsbestimmungen. Das ist großartig und einzigartig. Und wir können in der ganzen Weltgeschichte sehen wir keine Kultur, die etwas Entsprechendes hat wie das Gesetz Mose. Und darum sagte schon Mose in 5. Mose 4, die heidnischen Völker um euch herum werden euch bewundern wegen dieser Weisheit, die der Herr euch gegeben hat in der Tora, im Gesetz. Also das Buch Ruth hat nun sehr viel zu tun mit diesen Einrichtungen, die eben weit über jeglichem Kapitalismus, auch über sozialistischem Kapitalismus und Kommunismus stehen. Nun, ein wichtiges Schlüsselwort. Ruth kam ja zufällig auf das Feld von Boas. Und als Naomi das hört, wird sie hellhörig. 2, Vers 21 am Schluss. Der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Blutsverwandten. Jetzt schauen wir auf Blatt 2 unter dem Untertitel Löser, Erlöser. Da haben wir das Wort Goel, das heißt Löser. Man kann auch übersetzen Erlöser, Blutsverwandter oder Bluträcher. Und nun ist das eigentlich ein Begriff aus dem Erbrecht, aus dem Israelitischen. Dieser Löser oder dieser nahe Blutsverwandte konnte 4 Aufgaben wahrnehmen. Sie folgen auf dem Blatt. Freikauf des Eigentums eines verarmten Verwandten, nach 3. Mose 25, 25. Also jemand hat seinen Grundbesitz verloren und nun konnte der nächste Verwandte diesen Grundbesitz, er hat das Erstkaufsrecht, zurückholen für den Verarmten. Und dadurch wurde er zum Erlöser für den Verarmten. Zweitens, Freikauf eines verarmten Verwandten. Nach 3. Mose 25, 47 bis 49 konnte ein Israelite, der gar nichts mehr abzugeben hatte, konnte er sich gewissermaßen als Knecht verkaufen. Aber der nächste Verwandte hatte das Recht, diesen Knecht freizukaufen. Und damit wurde er eben sein Erlöser, der ihn freimachte von der Knechtschaft. Drittens, Rache am Mörder eines Verwandten. In 4. Mose 35, 19 wird dieses Wort Goel, Löser, Erlöser, Blutsverwandter, übersetzt mit Bluträcher. Wenn also ein Israelite ermordet wurde, dann war es die Pflicht des nächsten Blutverwandten, ihn zu rächen, als Bluträcher. Er sollte die Hand als erster an den Mörder legen. Und viertens, Heirat der Witwe eines kinderlos verstorbenen Verwandten oder Bruders, um seine Erblinie zu erhalten. 5. Mose 25 wollen wir da lesen. 3. Mose 25, Vers 5. Wenn Brüder beisammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts eines fremden Mannes werden. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Das ist die Leviratsehe, wie man sie im Judentum nennt. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie gebiert, soll nach dem Namen seines verstorbenen Bruders aufstehen, damit dessen Name nicht ausgelöscht werde aus Israel. Nun sehen wir, wird schließlich Boas diese Pflicht übernehmen als naher Verwandter und er heiratet Ruth, um damit dem verstorbenen Ehemann von Ruth eben die Erblinie weiter fortsetzen zu lassen. Und damit war gesichert, dass das Grundstück, das der Familie gehörte, der Familie Elimelechs, nicht verloren ging. Das war also eine erbrechtliche Regelung für die Fortsetzung und gleichzeitig eben auch zur Sicherung des Familienbesitzes. Ich lese weiter. Wenn aber der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, so soll seine Schwägerin ins Tor hinaufgehen zu den Ältesten und sprechen, mein Schwager weigert sich, seinem Bruder einen Namen in Israel zu erwecken. Er will mir die Schwagerpflicht nicht leisten. Und die Ältesten seiner Stadt sollen ihn rufen und mit ihm reden. Und besteht er darauf und spricht, ich habe keine Lust, sie zu nehmen, so soll seine Schwägerin vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten und ihm den Schuh von seinem Fuß ausziehen und ihm ins Angesicht speien. Und sie soll antworten und sprechen, also soll dem Mann getan werden, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Und sein Name soll in Israel das Haus des Barfüßigen heißen. Nun, wir werden dann sehen in Kapitel 4, es gibt einen näheren Verwandten als Boas. Und er sagt nicht, ich habe keine Lust zu lösen, sondern er sagt, ich kann nicht lösen. Also bei ihm lag irgendein Hinderungsgrund, ein handfester Hinderungsgrund vor, dass er nicht die Ehe eingehen konnte. Und wir lesen auch nichts davon, dass er dann angespuckt wird. Aber die Sache mit dem Schuh, das kommt in Kapitel 4. Die Sache mit dem Schuh ist diese, der nächste Verwandte nimmt gewissermaßen das verlorene Grundstück der Familie in Besitz. Und das Symbol dafür ist, für Inbesitznahme ist, man tritt mit seinen Sandalen, seinen Füßen so, auf das Grundstück. Dazu Psalm 60, Vers 8, wenn man das so schön sieht. Da geht es um Israel in der Zukunft, dass Jordanien in Besitz nehmen wird im Kampf. Und da heißt es in Psalm 60, Vers 8 beziehungsweise 9, Moab ist mein Waschbecken, auf Edom will ich meine Sandale werfen. Philistäa jauchze mir zu. Auf Edom will ich meine Sandale werfen, das heißt, ich nehme das edomitische Land in Besitz. Und nun, der Mann, der den Besitz nicht lösen konnte, dem musste man dann vor dem Gerichtshof, im Tor der Stadt, der musste die Schuhe, die Sandalen ausziehen und damit zeigen, ich kann oder ich will den Besitz nicht in Anspruch nehmen. Darum das Haus des Barfüßigen. Also, Noomi realisiert, Boas ist ein naher Blutsverwandter, der könnte zum Löser werden. Nur ist die Sache natürlich ein bisschen problematisch. Ruth war ja eine Moabitin. Kann man das Gesetz dann auch auf diese Situation anwenden oder nicht? Das sind alles offene Fragen. Und eben, es kommt noch dazu, es gibt jemand, der ist näher verwandt. Aber Gottes Führung ist gewaltig. Ruth will einfach für den Unterhalt sorgen, für sich und ihre Schwiegermutter. Und da kommt sie zufällig, heißt es in Kapitel 2, Vers 3, auf das Feldstück des Boas. Also gibt es doch Zufall? Ja, die Bibel sagt ganz ausdrücklich Zufall. Zufällig. Aber wir müssen unterscheiden, es gibt einen Objekt, man kann sprechen von einem objektiven Zufall und einem subjektiven Zufall. Einen objektiven Zufall gibt es nicht, weil Gott über allem steht. In Kolosser 1, Vers 16 heißt es von dem Herrn Jesus Christus, er ist der Schöpfer aller Dinge. Und in Vers 17 heißt es, alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Das heißt, der Herr Jesus ist es, der letztlich die ganze Materie im Weltall zusammenhält. Auch die Atome. Wir können heute genau berechnen, was da für Kräfte wirken. Man kann berechnen die Ladung eines Elektrons und so weiter. Aber im tiefsten Wesen gibt es keinen Physiker und keinen Chemiker auf dieser Welt, der uns sagen könnte, was ist ein Elektron? Niemand weiß es. Das Wesen hat niemand erfasst. Man weiß um die Kräfte, man kann sie genau messen und berechnen. Aber im tiefsten Wesen ist da ein Geheimnis. Und wir dürfen wissen, Jesus Christus hält alles zusammen. Und einmal, nach dem tausendjährigen Reich, wird er die ganze Welt aufgelöst. Und Petrus schreibt in 2. Petrus 3, vor 2000 Jahren schreibt er, die Elemente, die Stoicheia, also man kennt ja das in der Chemie noch, den Ausdruck Stöchiometrie, das ist die Lehre, wie man die Atome zusammensetzt. Und Petrus benutzt diesen Ausdruck für Atome, er benutzt nicht das Wort Atom, Atomos, denn das heißt das Unteilbare. Er benutzt ein anderes Wort für Element, das eben nicht heißt das Unteilbare, denn er sagt, Gott wird alle Elemente auflösen. Entgegen dem damaligen Wissensstand. Er wird alle Elemente auflösen und sie werden im Brande zerschmelzen und Gott wird einen neuen Himmel, eine neue Erde machen. Also der Herr Jesus wird dann einmal dieses Zusammenhalten aufgeben. Aber jetzt ist er nicht nur der Schöpfer, sondern ist auch der Erhalter der ganzen Welt. Er hält alles zusammen. Und nach Daniel 5, Daniel sagt zu Belsatzar, Gott hat deinen Atem in seiner Hand. Also auch unseren Lebensatem hat Gott in der Hand. Bis zu dem Moment, wo wir zum letzten Mal machen, ja, das ist ja recht üblich, dass am Schluss noch richtige letzte Luft ausgestoßen wird. Gott hat diesen Atem in der Hand und dann lässt er los. Also einen objektiven Zufall gibt es nicht. Alle Naturgesetze sind letztlich Gottes regelmäßiges Handeln. Aber hier heißt es zufällig und das ist subjektiver Zufall. Denn Ruth hatte nicht irgendwie auf etwas Besonderes geachtet. Sie hat einfach gedacht, gut, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Und das war für sie eben ohne Plan und darum zufällig. Aber von Gott her war ein Plan da. Denn er wollte, dass sie schließlich Boas heiratet und letztlich Stammmutter wird des Messias. Das ist schon großartig, da sieht man das Leben ganz anders. Wie viele Dinge im Leben haben wir? Wir haben keinen speziellen Plan gehabt. Und trotzdem rückblickend müssen wir sagen, das war genau Gottes Führung. Es war für uns subjektiv Zufall, aber objektiv nein. Gottes Führung. Und dazu möchte ich noch lesen aus Römer 8, diesen bekannten Vers. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, Es ist Glaubensgewissheit. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Das ist so beruhigend, man sich so wirklich unter Gottes Souveränität und Autorität stellen kann in allen Dingen des Lebens. Sie kommt also zufällig dahin und Boas hat bereits gehört, was das für eine Frau ist. Und ist darum sehr positiv eingestellt. Er weiß, wie sie sich verhalten hat gegenüber ihrer Schwiegermutter und so weiter. Übrigens, eine gute Sache, wenn es ums Heiraten geht. Junge Frauen sollen, oder junge Mädchen sollen darauf schauen, wie der mögliche Anwärter, wie der sich seiner Mutter gegenüber verhält. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er sich später zur Ehefrau ähnlich verhalten wird wie gegenüber der Mutter. Wenn einer wirklich schändlich ist gegenüber seiner Mutter, dann muss man nicht meinen, gegen seine Frau wird er anders sein. Also, Boas hat genau gewusst, wie sie sich verhält, ihrer Schwiegermutter gegenüber. Und das hat bereits eine Basis gegeben, dass man wirklich Vertrauen haben konnte zu dieser Ruth. Also wir bekommen da ganz gute Rezepte, die auch nach über 3000 Jahren hochaktuell sind. Dann ist es noch interessant, in Kapitel 2, Vers 8 sagt Boas, der regelt alles auf seinem Bauernhof. Und dann sagt er 2,8b, und gehe auch nicht von da weg, sondern halte dich hier zu meinen Mädchen. Er sagt auch nicht, halte dich zu meinen Jungs. Ja. Und er sagt ihr dann auch, du gehst hinter den Jungs her und liest auf. Gut, naturgemäß musste sie hinten auflesen. Aber er sagt ja sogar den Knechten, ihr sollt sogar von dem Korn da herausnehmen aus den Garben und hinwerfen, damit sie auflesen kann. Also insofern hätte sie auch vorne auflesen können. Aber sie sollte hinten sein, sie sollte kein Blickfang sein für die Jungs. Und später sehen wir dann auch, wie Boas sie lobt und sagt, du bist nicht den Jungs nachgegangen. Also sie wollte nicht einfach um jeden Preis und alles selber machen, sondern sie stellte sich unter Gottes Führung. Und das wurde dann auch reich belohnt. Jetzt sehen wir in Boas eigentlich ein Bild des Herrn Jesus Christus als unser Erlöser. In ihm ist Stärke. Nun kommt Ruth, die den wahren Gott sucht, mit Boas zusammen und findet in seinen Augen Gnade. 2 Vers 10. Warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest? Das ist ja das Gewaltige. Wie kommt es, dass wir in Jesus Christus Gottes Gnade haben finden dürfen? Ich lese aus Epheser 2. Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Die Gnade ist also absolute Basis, auch in der Beziehung von Ruth und Boas. Dann möchte ich noch besonders hinweisen auf Kapitel 2, Vers 9 am Schluss. Und wenn dich dürstet, so gehe zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knaben schöpfen. Der Jesus sagt in Johannes 7, 37, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Also hier haben wir Boas, der der durstigen Ruth zu trinken gibt. Auch darin ein Hinweis auf den kommenden Erlöser, der aus dieser Linie schließlich kommen sollte. Und er gibt ihr auch Nahrung. Sie darf essen. Vers 14. Tritt hierher und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Da können wir Johannes 6 nochmals aufschlagen. Und zwar möchte ich zwei Verse lesen. Johannes 6, Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Nun hat sie zu trinken bekommen, Wasser und Essig. Essig natürlich ist das Weinessig. Da haben wir auch eine interessante Verbindung zu dem Blut Christi. Übrigens natürlich stark verdünnt. Das war ja im Altertum beliebt als Durstlöscher. Heute ist das nicht mehr so in, aber es löscht sehr stark den Durst. Und auch die römischen Soldaten, die haben sich also mit Essig, eben verdünntem Essig, den Durst gelöscht. Und so sagt der Herr Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Da haben wir sowohl das Brot als auch den Trank. Zu Johannes 6, 51. Wenn jemand von diesem Brot isst, im Griechischen ein Aorist, eine einmalige Handlung. Wer also den Akt des Essens vollbringt, wird leben in Ewigkeit. Das ist die Bekehrung. In Vers 54, das merkt man im Deutschen nicht, benutzt Johannes eine andere Wortform. Wer mein Fleisch isst, das ist das griechische Präsens, ist ein Durativ, der bedeutet isst, dauernd isst oder immer wieder isst. Wer mein Fleisch immer wieder isst und mein Blut immer wieder trinkt, hat ewiges Leben. Nicht bekommt ewiges Leben. Hat. Das ist bereits der Bekehrte, der ewiges Leben hat durch den Glauben an Jesus Christus. Der ernährt sich dauernd von Jesus Christus, dem Brot aus dem Himmel, der sein Blut gegeben hat auf Golgatha. Also auch da eine schöne Verbindung zum Neuen Testament. Und nun sehen wir in Ruth noch etwas Besonderes. Sie wird schließlich die Frau von Boas. Damit ist sie ein schöner Hinweis auf die Gemeinde. Denn die Gemeinde besteht ja hauptsächlich, absolut zur Hauptsache, aus Menschen, die nicht jüdischer Abstammung sind, sondern aus den heidnischen Völkern kommen. Nur ein ganz kleiner Teil der Gemeinde ist jüdisch. Aber seit Apostelgeschichte 2 besteht die Gemeinde, seit Pfingsten, und das geht bis zur Entrückung bei der Wiederkunft Christi für die Gemeinde. Also so ist Ruth ein schöner Hinweis auf die Gemeinde, die Gott sammelt aus den heidnischen Völkern zur Hauptsache und die mit Jesus Christus in eine Eheverbindung getreten ist. Ja, in Epheser 5, ich gebe nur die Stelle an, wird Jesus Christus beschrieben als der Ehemann der Gemeinde. Epheser 5, Vers 22 bis zum Schluss. Jesus Christus, der Mann, die Gemeinde, die Frau. Und ich lese da aus Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, auf dass er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Die Beziehung der Gemeinde zu Christus wird auch beschrieben als eine Verlobung. Dazu 2. Korinther 11, 1 bis 2. Und nach Offenbarung 19 kommt es dann in der Zukunft, nach der Entrückung der Gemeinde, zur Heirat. Darum wird dort gesprochen über die Heirat, die Hochzeit der Frau des Lammes. Das sind zwei verschiedene Perspektiven. Einerseits wird die Gemeinde gesehen als bereits verheiratet mit Christus und andererseits wird sie beschrieben als verlobt. Und zwar um zwei Dinge zu beschreiben. Einerseits ist es ein Verlobungszustand, denn Christus ist heute im Himmel und die Gemeinde ist hier auf Erden. Die Verlobungszeit ist die Zeit, wo ein Paar noch keine sexuelle Beziehung haben darf nach der Bibel. Sie sind getrennt. Sie wohnen nicht zusammen. Das ist die Situation heute. Und Jesus Christus wird wiederkommen und dann wird die Gemeinde mit ihm vereinigt werden. Und das ist die Hochzeit. Aber andererseits ist es doch so, dass Jesus Christus uns heute schon so nahe ist. In Matthäus 28 am Schluss sagt er: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Als der ewige Gott ist er allgegenwärtig, als Mensch ist er im Himmel. Und das gibt diese beiden Beziehungen. Also insofern ist seine Nähe so real, dass Epheser 5 über die Beziehung spricht als eine Ehebeziehung. Aber beides finden wir in der Beziehung von Ruth und Boas. Wir können dazu auf Blatt 2 in der Mitte, nach diesen Erklärungen über den Löser bzw. Erlöser, da haben wir den Begriff Typologie, also Vorbildlehre. Der nächste Verwandte, der nicht lösen konnte, Ruth 3, Vers 12, 4, Vers 6, versinnbildlich das Gesetz, das weder retten noch Leben spenden konnte. In Apostelgeschichte 13, 39 wird gesagt, niemand konnte durch das Gesetz vor Gott gerecht werden. Römer 8, Vers 3 sagt, das, was dem Gesetz unmöglich war, hat Gott getan, indem er seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer. Und in Hebräer 7, 19 wird gesagt, das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Im Gegensatz zu Christus. Also der nächste Verwandte, der eigentlich hätte lösen sollen, der sagt, ich kann nicht lösen. Er war also nicht ehefähig. Und so war es auch, Gott hat das Gesetz gegeben und er hat gesagt in 3. Mose 19, wer alle diese Gebote einhält, wird durch sie leben. Und darum hat man 1500 Jahre versucht, das Gesetz einzuhalten und alle Generationen sind gestorben. Und das hat gezeigt, das Gesetz kann uns Menschen nicht mit Gott in Verbindung bringen, kann uns das Leben nicht bringen, sondern das Gesetz verurteilt uns vielmehr. Aber es ist nicht, weil das Gesetz schlecht wäre, sondern wir sind schlecht. Hätte Michelangelo einen Sandhaufen bringen können und sagen, mach daraus etwas Schönes. Hätte er gesagt, was soll ich mit dem? Gib mir Granit und dann mache ich etwas Schönes. Das Material ist wertlos. Das dem Gesetz Unmögliche, Römer 8, Vers 3, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Also das Gesetz ist schon gut, aber wir sind nicht gut und darum konnte das Gesetz uns nicht mit Gott verbinden und zum Leben führen. Der nächste Verwandte sagt, ich kann nicht. Und dann kam Boas dran, der nächste nahe Verwandte. Und damit ist er, ich lese weiter auf dem Blatt, ein Hinweis auf Jesus Christus, der unser nächster Verwandter wurde, indem er Fleisch und Blut annahm, um uns zu erlösen. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Christus, gleicherweise an denselben teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. So ist er unser Erlöser geworden. Er musste unser nächster Blutsverwandter werden, um uns erlösen zu können. Ruth, wie gesagt, versinnbildlich die Gemeinde, die zur Hauptsache aus den heidnischen Völkern stammt und, obwohl völlig ohne Rechtsansprüche, in den vollen Segen Gottes eingeführt wurde. Da möchte ich etwas lesen aus Epheser 2, Vers 11. Da werden nicht-jüdische Christen angesprochen. Deshalb seid eingedenk, dass ihr einst die Nationen oder die Heiden im Fleisch, welche Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart. Entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne waret, durch das Blut des Christus nahe geworden. Das ist genau die Situation von Ruth, die so in den Segen Gottes eingeführt wurde. Und nun ist es erstaunlich, im Judentum spielt das Buch Ruth an einem besonderen Fest eine gewichtige Rolle. Es gibt so für die Feste ganz bestimmte Schriftrollen, die da gelesen werden. Zum Beispiel am Purimfest wird das Buch Esther gelesen, das ist klar. Aber am Pfingstfest, am Fest der Wochen, wird immer Ruth gelesen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass bis zum Pfingstfest darf man den Weizen nicht ernten in Israel. An Pfingsten werden die Erstlinge der Weizenernte geschnitten, die werden zum Tempel gebracht als Brote und dann darf man im ganzen Land ernten. Also die Weizenernte ist ein bisschen früher als bei uns, ja. Eben etwa 50 Tage später als die Gerstenernte, die ja auf März, April fällt. Und nun haben wir in Ruth gelesen, dass sie aufgelesen hat von der Gerstenernte bis zur Weizenernte. Kapitel 2 am Schluss. Und das macht die Beziehung natürlich zum Pfingstfest im Judentum sehr direkt. Denn das Pfingstfest ist eigentlich ein Erntefest. Aber ausgerechnet an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, entstand die Gemeinde, die eben gesammelt werden sollte aus den Völkern in aller Welt. Und darum ist also diese Beziehung ganz eindrücklich. Das Buch Ruth, das Buch der Gemeinde, die ursprünglich rechtlos in den Segen Gottes eingeführt wurde. Noch etwas Wichtiges. Ich habe auf dem Blatt die Stellen im Buch Ruth angegeben, wo Goel, der Erlöser oder Löser, vorkommt. Dann auch das Tätigkeitswort Gaal. Goel kommt von Gaal. Lösen, erlösen. Und wenn man das anschaut, sieht man, das Buch ist förmlich geprägt mit dem ungefähr 20 Mal vorkommenden Begriff Goel bzw. Gaal. Nun, in der Prophetie wird Gott sehr oft der Goel Israels genannt, der Erlöser. Und ich habe in Verbindung mit den 4 Aufgaben der Löser, habe ich auf dem Blatt Stellen aus den Propheten aufgeführt. Zum Beispiel Freikauf des Eigentums eines verarmten Verwandten, Jesaja 41, 9, 14, 44, 24, 26, 29, 49, 7 bis 9 und so weiter. Das sind alles Stellen, wo es darum geht, dass Gott für Israel das Land zurückrettet. Natürlich hochaktuell, denn Israel als Volk, das jüdische Volk, hat in den vergangenen 2000 Jahren das Land verloren, das Land der Väter, kommt jetzt zurück und in aller Welt gibt es Protest. Wie wollen die Anrecht geltend machen auf dieses Land? Und dann stellt sich Gott in der Prophetie in Jesaja vor, ich bin der Goel Israels. Ich sorge dafür, dass sie das Land bekommen, das ihnen zugehört als Erbteil. Dann zweiter Punkt, Freikauf eines verarmten Verwandten. Da habe ich hingewiesen auf Jesaja 43, 14, 48, 17, 20 und so weiter. Da geht es darum, dass Gott Israel, das unter die Knechtschaft der heidnischen Völker gekommen ist, frei kauft und ihnen Freiheit schenkt. Dritte Aufgabe, Rache am Mörder eines Verwandten. Jesaja 41, 14, 47, 4, 49, 26, 59, 16 bis 20. In diesen Stellen sieht man Gott, der die Feinde Israels bestrafen wird am Ende der Tage. Also Gott nimmt die Aufgabe des Bluträchers an Israel wahr. Und zwar immer als der Goel. Und schließlich, was im Buch Ruth besonders vor Augen steht, Heirat der Witwe eines kinderlos gestorbenen Verwandten. Um seine Erblinie zu erhalten, Vergleiche Jesaja 54, 1 bis 8. Und da wird Israel gesehen, Israel, das in den vergangenen 2000 Jahren wie eine Witwe da war. Einsam, verlassen. Und Gott sagt, ich werde dich zur Frau nehmen. Und zwar in dem Zusammenhang nennt er sich wieder Goel, der Löser oder Erlöser Israels, der sie aus der Vereinsamung herausführt in eine glückliche Eheverbindung. Also so sehen wir, das Buch Ruth hat sowohl seine Bedeutung im Blick auf Israel als auch im Blick auf die Gemeinde. Und eben für uns auch ganz in praktischer Hinsicht. Wir lernen, was geschieht, wenn wir uns der Zucht Gottes in unserem Leben entziehen wollen. Gott möchte uns erziehen, aber wenn wir davonlaufen aus einer Schule, wir können ihm nicht davonlaufen. Er bringt uns zurück, so wie er Noemi zurückgebracht hat. Aber wir sehen Ruth, eine Frau, die wirklich so moralische Vorstellungen hat, einfach weil sie den wahren Gott erkannt hat. Und obwohl der Hintergrund sehr schlecht war, spielt keine Rolle. Gott schaut auf das Herz. Und es ist so schön, in Kapitel 3, Vers 11, nennt Boas sie am Schluss, denn du bist eine wackere Frau, ein wackeres Weib. Ja, das ist genau der Ausdruck aus Sprüche 31, 10. Eshet Chayil. Sehr schwierig zu übersetzen. Aber das heißt eben eine tüchtige Frau in jeder Hinsicht. Und sie wird dann beschrieben in Sprüche 31, 10. Das ist ja die Krönung des Sprüchebuches, ist die Beschreibung der idealen Frau. Ich weiß, manche Frauen werden dann ein bisschen depressiv, wenn sie das lesen. Aber es ist ja so, das Ideal muss ja immer höher stehen als das, was wir gerade sind. Das ist ja der Ansporn. Wenn Gott eine Frau vorstellen würde, die man ohne Problem kopieren kann, ja, was bringt uns das? Aber er zeigt uns dort eine Frau. Aber wir sollen auch nicht zu ideal denken, denn Boas konnte sie effektiv so nennen, Eshet Chayil. Es gibt das auch als Schmuck, man kann es in Israel kaufen, so ein Silberschmuck, und dann steht drauf Eshet Chayil. Aber ob man sich so anschreiben soll, das ist eine andere Frage. Es ist doch eine Frage des Seins anstatt der Schrift. Also Ruth nimmt gewissermaßen schon vor der Entstehung von dem Sprüchebuch, nimmt das vorweg, was es heißt, eine Frau nach Gottes Herzen zu sein. Noch ganz kurz zum Schluss. Gott im Buch Ruth, er wird beschrieben als ein Gott, der sein Volk durch Hungersnot züchtigt, Kapitel 1. Aber er ist auch der Gott, der Brot gibt, Ruth 1, Vers 6. Und er führt Ruth nicht nur in die Ehebeziehung mit Boas, sondern er gibt schließlich die Schwangerschaft. Gott bewirkt die Schwangerschaft, Ruth 4, Vers 13. Das ist so wichtig, etwas vom Übelsten, was ich finde, ist, wenn man davon spricht, Kinder machen. Das ist so übel, der Ausdruck. Und ich muss das immer wieder meinen Kindern erklären, das ist so unsinnig. Wir Menschen können keine Kinder machen. Und dass wir überhaupt Kinder bekommen, ist jedes Mal ein Wunder. Muss man sich mal überlegen, wie es überhaupt geht. Das ist ein Wunder jedes Mal, dass es, wenn wirklich es zu einer Schwangerschaft kommt. Und dann kommt dazu, dass in unserer Gesellschaft heute etwa 10% sind unfruchtbar. Und es gibt viele Leute, die leiden darunter. Warum haben wir keine Kinder? Wir können keine Kinder machen. Das ist auch Gottes Wirken in der Natur, er, der alle Dinge zusammenhält. Und das wird uns eben auch schön im Buch Ruth beschrieben. Es ist Gott, der eine Schwangerschaft bewirkt. Das ist nicht in unseren Händen und wir dürfen uns einfach unter seinen souveränen Willen stellen, so wie er es für uns vorgesehen oder nicht vorgesehen hat. Schließlich der Aufbau des Buches, vier Teile. Kapitel 1, Ruth entscheidet sich. und zwar in Moab. Kapitel 2, Ruth dient, und zwar auf den Feldern des Boas. Kapitel 3, Ruth findet Ruhe, und zwar auf der Tenne. Sie kommt zu Boas und bittet ihn, ob er doch nicht die Leviratsehe nach dem Gesetz eingehen möchte. Es ist übrigens nicht das Normale, dass eine Frau um die Ehe bittet. Obwohl wir hier das Beispiel haben, aber es geht hier um einen Spezialfall. Die Rabbiner haben es so erklärt, warum muss der Mann die Frau suchen und nicht die Frau den Mann? Und da haben sie erklärt, ja, wie war das mit Adam? Ihm fehlte etwas, das er suchen musste. Und nicht der Frau. Und dann viertens, Kapitel 4, Ruth wird belohnt. Und zwar im Stadttor, wo dann die Richter, die Ältesten entscheiden, dass diese Lösung Erlösung durch Boas möglich wird. Und so kommt Ruth in den vollen Segen auch der Nachkommenschaft und sie wird Stammmutter des Erlösers. Das Buch der Erlösung weist letztlich hin auf den Erlöser aus Bethlehem.